herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
Ja, also ich weiß gar nicht so richtig.
Das ist ja komisch, sonst haben wir immer so viele Themen. Wahnsinn, ja. Nee, es gibt auch keine guten Nachrichten. Die vierte Welle Corona ist unterwegs, Bundestagswahl steht an, ich weiß es nicht. Sieht alles nicht so rosig aus.
Eigentlich wollte ich ja schimpfen, aber ich weiß nicht, ich habe im Moment auch gar keine Lust auf Wähler zu schimpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach so. Es ist eben genauso gekommen, wie ich immer gesagt habe. Ich habe immer gesagt, wenn Werder absteigt, dann werden sie sich zunächst einmal in der zweiten Liga etablieren müssen. Sie werden nicht wieder aufsteigen. Das habe ich immer gesagt, das habe ich vor Jahren schon gesagt. Das kann man hier in irgendeiner Pre-Show nachhören. Mindestens in einer. Auf mich hört ja keiner. Niemand hört auf mich. Alle glauben irgendwie an Wolkenkuckucksheime und glauben irgendwie, Werder müsste sofort wieder aufsteigen. Mit welchem Geld? Mit welchen Spielern? Wie stellen die sich das vor? Das wird nichts. Das habe ich immer schon gesagt, dass das vorbei ist. Das Thema. Und das betrifft Werder auch nicht alleine. Da gibt es noch ganz andere Vereine. Ich meine, ich will ja nicht meckern, aber Schalke hat gerade 4-1 verloren gegen Regensburg. Also.
Oh. Ne? Wie traurig.
Das ist, also denen geht es auch gar nicht so gut, was das alles angeht. Ich kann mir aber vorstellen, dass die trotzdem aufsteigen, weil die trotzdem noch ein ganz anderes Umfeld haben und so weiter und so fort. Wie dem auch immer sei, ist ja auch egal. Es ist auf jeden Fall, tritt das ein, was ich mir so von Anfang an auch gedacht habe. Dass Werder Bremen im ersten Drittel der zweiten Liga bestimmt irgendwie rumdümpelt und das ist ja auch okay, dass das mit dem Aufstieg aber wenn überhaupt dann eher zufällig passiert oder aus Versehen oder wie auch immer. Und dass es eher so sein wird, dass wir länger oder mittel- bis längerfristig in der zweiten Liga rumdümpeln werden. Aber das ist eben auch keine neue Erkenntnis, weil dieser ganze Wahnsinn der letzten Jahre ist ja nicht die Schuld der Leute, die da aktuell sind, sondern das ist die Schuld von Leuten, die vor ewigen Jahren da waren. Das ist ja das, was die Leute auch immer wieder vergessen. Werder Bremen ist ja nicht von heute auf morgen diese kleine graue Maus geworden, die sie jetzt ist. Das hat ja Gründe, warum das so ist, warum die finanzielle Schieflage so gelaufen ist, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil man seinen alten Erfolgen hinterhergelaufen ist halt, weil man versucht hat, da anzuknüpfen, wo man plötzlich nicht mehr war und man nicht eingesehen hat, dass man so einfach da nicht mehr hinkommt und dass man da andere Wege beschreiten muss und dass man eben nicht in dieses sogenannte Risiko gehen darf, um dann wieder dahin zu kommen, wo man dann angeblich vorher oder wo man hingehört, nach Meinung vieler. Und das stimmt auch nicht. Werder Bremen gehört nicht in die Champions League. Das ist Unsinn. Da gehörten die auch nie hin. Das war auch mehr Glück als Verstand, dass Werder da hochgekommen ist. Die haben, abgesehen von diesem Zeitfenster von 10, 15 Jahren, schon immer gegen die Existenz gespielt und gekämpft. Das war noch nie anders. Die sind nicht so groß wie Gladbach oder Köln oder Eintracht oder wer auch immer. Ich weiß nicht, wie die Leute mit diesem Anspruchsdenken immer unterwegs sind. So, und wenn der Verein damals nicht den Fehler gemacht hätte, und den Fehler hat übrigens auch der HSV gemacht, ähnlich, nur auf höherem Niveau, man wollte halt weiterhin mit Bayern um die Meisterschaft kämpfen. Und da hat man halt dieses Eigenkapital für weggeschmissen sozusagen, aufgebraucht. Weil man dachte, das wird schon wieder irgendwie werden. Es wurde aber nicht. Dann war das Eigenkapital irgendwann mal weg. So, und wenn dann noch sowas passiert wie Corona, ja, dann bist du halt am Hintern. Dann bist du halt gekniffen. Das ist ja ganz logisch. Ne, dann kommt die sportliche Entwicklung irgendwann dazu, weil du dir nicht mehr die Spieler leisten kannst, die du dir leisten müsstest, und oben mitzuspielen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht die Schuld von den aktuellen Protagonisten, die da jetzt im Moment wirken. Das ist die Schuld von Leuten, die da vor 10, 15 Jahren gewirkt haben. Die sind daran schuld. Die haben das verbockt, was jetzt schief oder was jetzt eben zu dem geführt hat, wozu es geführt hat. Ich will nicht sagen, dass die aktuellen Menschen alles richtig gemacht haben, das nicht. Die haben natürlich auch wieder dieses Risikoding teilweise nochmal versucht, irgendwie damit zumindest in die europäischen Plätze zu kommen, um irgendwie in die Euroleague zu kommen oder sonst irgendwie etwas. Das war auch schon mit Risiko behaftet. Aber der eigentliche Wahnsinn, der eigentliche Fehler, der ist weit, weit, weit vorher passiert. Und nicht vor 2, 3 Jahren und auch nicht vor 5 Jahren, sondern eher vor 10 bis was weiß ich wann, wie viele Jahren. Da wurde Werder in die zweite Liga gebombt, sozusagen. Da ist Werder abgestiegen. Vor 10 oder wie viele Jahren auch immer. Da ist Werder im Grunde genommen abgestiegen und nicht erst im letzten Jahr. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit. So, ich habe fertig. Ist so. Also, weil die Leute glauben immer, dass das jetzige Personal an dem ganzen Desaster schuld ist. Und das sind sie eigentlich. Das ist Quatsch. Die machen nicht alles richtig. Die machen auch ihre Fehler. Aber die sind nicht schuld daran, dass Werder am Ende abgestiegen ist. Die sind nur diejenigen, die durch Zufall gerade da sind und natürlich auch nicht alles richtig gemacht haben. Aber die wären sowieso abgestiegen. Ob die nun in diesem Jahr abgestiegen sind oder im letzten war es auch schon knapp, in dem davor war es auch schon knapp. Also dann wären sie halt nächstes Jahr abgestiegen oder übernächstes oder was weiß ich wann. Das war eine Frage der Zeit. Aber schuld an dem ganzen Wahnsinn sind nicht die von jetzt, zumindest nur zum geringen Teil. Die viel größere Schuld liegt bei denen, die vor Jahren die Verantwortung hatten und Werder Bremen in diese finanzielle Unwucht gebracht haben, da wo sie jetzt halt sind. Was dann dazu geführt hat, dass man sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten konnte und so weiter und so fort. Die sind daran schuld. Ohne Namen zu nennen, aber Werder-Fans wissen, wen ich meine. Das sind auf jeden Fall nicht die, die da jetzt sind. Also abgestiegen ist Werder Bremen vor 10 Jahren und nicht jetzt. So. Im Grunde. Also finanziell zumindest. Ja, so ist das. Also habe ich doch noch geschimpft.
Warum nicht? Ja.
So.
Schade für Sie.
Aber ja.
Hört sich ja sehr unänderbar an, dass, wenn das Schiff schon so lange gesunken war.
Es wird auch nicht so schnell wieder auf. Also so schnell kannst du das Wasser da auch nicht raus, mit Eimern rausdingsen, wie sich die Leute das vorstellen. Ich glaube, dass die wirtschaftliche Geschichte ist erstmal wichtiger als Aufstieg. Das ist leider so. Deswegen musste ja auch die Hälfte der Mannschaft verkauft werden. Also die Verträge aufgelöst werden und eben Erlöse erzielt werden. Das ist ja alles kein Zufall. Durch Corona hat sich das nur, wie soll man sagen, Corona war Zeitraffer. Es wäre sowieso so gekommen. Corona war nur der Faktor, der das Ganze schneller, beschleunigt hat. Corona ist auch nicht schuld an Werders Abstieg. Das ist auch Quatsch. Corona ist auch nicht an dieser finanziellen, an dem finanziellen Desaster schuld. Das ist auch Blödsinn. Es hat es nur beschleunigt. Das ist alles. So. Und jetzt ist man halt in der zweiten Liga und die wirtschaftliche Geschichte ist wesentlich wichtiger als dieser vermaledeite Wiederaufstieg, den man auch nur schaffen kann, wenn man wieder in dieses Risiko geht, was man aber nicht mehr kann, weil jetzt ist Schluss mit Risiko. Es hat sich ausgerisikot. So, und dadurch, dass man nicht dieses finanzielle Umfeld hat, was nun mal zum Beispiel der HSV hat, der zwar viel mehr Schulden hat, glaube ich jedenfalls, als Werder Bremen, ja, doch, aber die haben halt eine ganz andere Stadt um sich rum, sozusagen. Die haben da eine ganz andere wirtschaftliche Geschichte um sich rum. Die können einfach mehr Schulden machen. Und sind trotzdem nicht pleite. Werder kann viel weniger Schulden machen und ist aber trotzdem pleite. Das ist nun mal einfach so. Bremen ist jetzt nicht die wirtschaftlich stärkste Region, um es mal sehr wohlwollend zu formulieren. Das war ja auch, ist ja auch keine neue Erkenntnis. Da kommt ja das eine zum einen und das andere zum anderen. Das ist ja auch alles nicht neu. Aber Fakt ist meiner Meinung nach, abgestiegen ist Werder vor ungefähr 10 Jahren und nicht in der letzten Saison. So, und jetzt ist halt wichtig, dass man einigermaßen finanziell erstmal klarkommt und dann können wir mal gucken, ob man irgendwann mal in Anführungszeichen aus Versehen wieder aufsteigt. Mal gucken. Vielleicht mit jungen, talentierten Spielern, die irgendwas können. Da muss man auch ein bisschen Glück haben, das gehört auch dazu. Denn Glück war auch der Grund, warum Werder überhaupt irgendwann mal erfolgreich war. Das war ja nicht nur Können, da war auch eine Menge Glück dabei, dass die da oben gelandet sind. Das Können kam dann erst später, dass sie sich da oben eine längere Zeit gehalten haben. So, das ja. Aber als sie dann eine oder zwei Saisons nicht mehr da oben waren, da hat man dann Blödsinn angefangen zu machen. Weil man gedacht hat, man gehöre ja dahin. Mit welchem Anspruch überhaupt? Man gehört eben eigentlich nicht da oben hin, wenn man mal ehrlich ist. Aber so dachte man. Und das war falsch. Und dann fing nämlich diese ganze Spirale an. Eigenkapital aufbrauchen und so weiter und so fort. So. Nun sind wir genug geschimpft.
Ja, genug des Fußballs.
Genau.
Genug des Schimpfens. Kommen wir zu schönen Dingen und zu unserer Sendung.
Oh ja.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder 3 Alben für euch dabei, also ist alles wieder wie immer. Es sind dabei Departure Tapes von Giancarlo Erra, Mood Valiant von Hiatus Coyote und Spiral von Darkside. Für alle, die uns nicht über UKW hören, gibt es anschließend eine Verkostung. Und zwar, man höre und staune eines Weines, denn wir begeben uns in die Welt des Weins und werden einen Negrette von Vignobles Abo probieren. Und ich muss mein Französisch unbedingt wieder aufmöbeln, damit ich die nächsten Wochen überstehe.
Gut, dass ich das alles nicht aussprechen muss.
Alle unsere Folgen inklusive der Pre-Shows und der Verkostung findet ihr im Internet unter feuilletöne.de, wie immer. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Wir wollen uns zunächst einmal mit einem Album beschäftigen, was da heißt Departure Tapes von Giancarlo Erra. Dieses, sagen wir mal so, diese heutige Sendung, die ist durch der rote Faden, könnte man sagen, ist Trauer und blöde Sachen. Das war aber gar nicht so geplant. Das ist mir nur aufgefallen beim Zusammenstellen der Artikel sozusagen, als ich das alles geschrieben habe für diese Sendung. Da habe ich so gedacht, oh wow, das ist aber alles eher diesmal nicht so fröhlich. Nun, Giancarlo Erra ist ein italienischer Musiker, den die Menschen vielleicht eher von seiner Band oder von der Band, von der er Teil ist, No Sound, kennen. Und Departure Tapes ist nun das zweite Soloalbum des Künstlers und da fängt es mich jetzt schon an. Er setzt sich nämlich auf diesem Album mit dem Krebstod seines Vaters auseinander. Und das wird nicht das letzte Album sein, wo es um blöde Sachen geht in dieser Sendung. Deswegen das Entree sozusagen. Ein besonders großer Einfluss auf die Musik von Giancarlo Erra ist sicherlich Max Richter. Also das heißt, wir gehen jetzt eher so ein bisschen in die orchestrale Geschichte rein. Für die Leute, die Max Richter kennen, der macht ja auch viele Soundtracks und solche Sachen. Und Giancarlo Erra ist da durchaus beeinflusst worden von dem guten Max Richter. Frau Eichler.
Ich war beeindruckt von diesem ja insgesamt ja ausschließlich instrumentalen Album, weil es gleichzeitig so ruhig und entspannt wirkt, trotzdem aber es schafft, emotional und ergreifend zu sein, aber immer auf so eine ganz behutsame Weise. Dieses Album drängt sich einem nie auf, sondern es fließt. Also überhaupt Fluss war so das Wort, was mir immer wieder in den Sinn kam, weil es so eine Qualität hat von, ich würde fast sagen Unendlichkeit, aber auf jeden Fall von diesem ständigen Fluss. Man kann das Ding immer wieder auf Repeat hören. Das hat irgendwie so eine, ja, eine Qualität von Loop, die super funktioniert, weil es auf und ab geht, aber immer zusammenpasst, alles aus einem Guss kommt. Es nimmt einen mit, wenn man sich reintraut. Und man kann mitfühlen, ohne dass man sich besonders aufregt oder, ich weiß nicht, irgendwelche Brüche erleben muss. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war gleichzeitig sehr angenehm und halt trotzdem nicht langweilig.
Ja, also so wie ich und wir das Album angekündigt haben, so beginnt es dann auch. So ein bisschen verwaschenes, leicht verstimmtes Klavier und melancholische Schwere, könnte man sagen. Es ist ein wenig post-rockig, das Album, ohne dabei rockig zu sein. Wir hören im Opener Dawn Tape, den wir ja gerade, oder die UKW-Hörer haben ja gerade schon diesen Opener gehört. Da gibt es dann zunächst eben dieses Klavier und ein paar schiefe Streicher. Und erst langsam gesellen sich dann auch andere Instrumente hinzu. Man hört praktisch die Leere, die hier transportiert werden soll. Sehr berührend, finde ich. Es handelt sich natürlich um ein Konzeptalbum. Es ist circa 44 Minuten kurz. Es ist sehr tragend, sehr ruhig. Fast schon ein Soundtrack der Trauer, finde ich. Es ist schon sehr traurig, hatte ich so das Gefühl. Also was Giancarlo Erra hier offensichtlich vermitteln will, das schafft er auch. Und zwar mit Hilfe von Streichern, Klavier, Synthes, Effekten und melancholischen Melodien. Es wird eine Atmosphäre der Stille, der Leere und des Trauerns geschaffen. Also wer treibende Beats sucht, der wird hier vergeblich warten. Die gibt es auf diesem Album nicht. Was es gibt, ist Traurigkeit. Und der erste klassische Rhythmus überhaupt ist in Unwound Tape zu hören, also erst auf dem 4. Song auf diesem Album. Und da handelt es sich dann um ein elektronisches Schlagzeug, was zwar den Rhythmus so ein bisschen vorgibt, aber auf gar keinen Fall zum Tanzen anregt. Insgesamt bleibt es auf diesem Album sehr ruhig, fast schon innig, finde ich. Höhepunkt dieses Albums ist sicher der fast 17 Minuten lange Track namens Departure Tape, also quasi der Titelsong des Albums. Und das ist auch das Zentrum dieses Konzeptalbums. Beginnend mit einem engelsgleichen Gesang kommen dann irgendwann Synthi-Flächen hinzu und das alles wird dann je von einem Part mit Klavier unterbrochen, bis dann zum Schluss alle gemeinsam miteinander im Einklang das Stück zu seinem Höhepunkt tragen. Das letzte Stück, was wir auch schon gehört haben, oder zumindest die UKW-HörerInnen schon gehört haben, nämlich A Blues for Me Father, beginnt mit Synthi-Flächen und bleibt auch dabei. Es werden im Laufe des Stückes immer mehr übereinander geschichtet. Und das ist dann wirklich Trauer galore. Die Melancholie wird nochmal gesteigert, bis das Stück völlig unvermittelt zu Ende ist. Das ist dann auf einmal zu Ende, also nicht, dass es sich immer weiter steigert, sondern das geht auch nicht langsam zu Ende, sondern es ist dann einfach zu Ende. Und das Album lässt einen dann ein bisschen ratlos und fragend zurück, so wie der Tod eines Menschen ja auch, wenn man ihn besonders mag, einen ja immer so ein bisschen ratlos und fragend zurücklässt. Also im Grunde genommen eine Art Requiem für den Vater von Giancarlo Erra oder für sich selbst, könnte man auch sagen. Vielleicht auch Trost für sich selbst, Trauer für sich selbst. Trauer tröstet ja auch, ist ja ganz wichtig. Ja, ein, finde ich, sehr berührendes, sehr trauriges, sehr tolles Album. Und du hast ja auch schon gesagt, keine Texte, also wir haben ja hier keine Lyrik. Und ich habe bei diesem Album mal wieder festgestellt, dass Emotionen keine Lyrik braucht. Also in diesem Fall kann man sagen, Trauer braucht keine Texte, vielleicht. Jetzt,
ja, in diesem Fall nicht.
Ne? Schon. Ja. Und Requiem müssen vielleicht auch nicht mehr klassisch sein. Also ich fand schon, das ist so eine Art Requiem. Wir müssen, wollen und dürfen dieses Album jetzt natürlich auch noch bewerten. Es ist im Jahre 2021 erschienen, also gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und das machen wir jetzt auch auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Für mich ist das ein schnelles Rennt, denn es wird nicht mein Album des Jahres, aber es hat mir sehr gut gefallen. Es ist sehr empfehlenswert und auch relativ uneingeschränkt empfehlenswert, finde ich. Mhm. Reinhören lohnt sich.
Ja, dem schließe ich mich mal wieder unumwunden an. Auch bei mir wird es nicht das Album des Jahres werden. Da bin ich mir relativ sicher, aber es gibt bei mir auch wirklich ein Rent, weil es mich überrascht hat, dieses Album. Und ich mal wieder was völlig Neues kennengelernt habe, nämlich ein Album über Trauer ohne Text, was funktioniert. Ohne Text. Also das ist schon ein großes Kino. Also, wir haben gehört Departure Tapes von Giancarlo Erra. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Damit kommen wir zum nächsten Album, das sich ebenfalls mit Trauer beschäftigt, aber dann doch ganz anders. Mhm. Wir kommen zu Hiatus Coyote, einer der coolsten Bandnamen in der Geschichte der Musik. Mhm. Hiatus Coyote ist eine Jazz-Funk-Band, die 2011 in Melbourne gegründet wurde, also in Australien. Die Band hat fünf Mitglieder. Als Frontfrau gilt Naomi Salfield, genannt Napalm, die auch gleichzeitig Gitarre spielt. Dann gibt es den Bassisten Paul Bender, es gibt den Keyboarder Simon Maven und Schlagzeuger Perrin Moss. Und ich kann nicht zählen, es sind nämlich doch vier. Mood Valiant heißt das Album, das wir heute besprechen. Es ist das dritte Album der Band. Und es ist entstanden, nachdem der Sängerin Napalm Brustkrebs diagnostiziert wurde. Und nicht nur das, währenddessen ist auch noch ihr geliebter Papagei Charlie gestorben. Also eine Menge Trauer zu verarbeiten. Während der Behandlung ihres Krebs wurden viele der Songs komponiert, die auf diesem Album zu hören sind. Unter anderem geht es darum, wie die Diagnose ihre Sicht auf das Leben verändert hat. Es ist also damit gleich unser zweites Album heute, das Verlust verarbeitet und ein wenig Heilung bieten kann. Es ist aber auch ein wesentlich, glaube ich, lebensfreudiger, klingenderes Album als jenes von Giancarlo Erra. Und damit zurück zu Herrn Martinsen.
Ja, ich habe es gehört und dachte, huch, schon wieder Streicher. Erstmal. Und schon wieder ein bedrückendes Thema, aber dann doch ganz anders. Es wird nämlich dann ganz schnell jazzy und funky. Sehr hübsche Rhythmen und souliger Gesang. Das ist natürlich schöne R&B, sehr schöne R&B. Mag ich schon hören. Sehr abwechslungsreich, sehr toller Bass, den Paul Bender da spielt. das macht schon sehr viel Spaß und auch das Schlagzeug ist super. Das ist schon ziemlich toll, was Paul Bender und Perrin Moss sich da zurechtspielen. Aber es geht ja nicht nur um die Musik, auch die Texte sind natürlich toll und verarbeiten eben unter anderem die Diagnose des Brustkrebses und eben den Tod dieses Papageien. Und was eben jener mit, in dem Fall ja, der Sängerin macht oder gemacht hat. Und das ist ziemlich toll, weil man kann also den Texten auf der einen Seite zuhören oder der tollen Musik oder beidem. Also da kann man sich dann entscheiden, weil alles irgendwie toll ist. Und es ist mal wieder ein Album, was vieles kann und ein Beweis dafür, dass Musik und Text zusammen auch tolle Sachen transportieren können, wie es eben nur beides in Kombination kann, auf diese Art eben. Das ist eine ganz andere Art, das zu transportieren, aber das geht natürlich genauso gut. Und nebenbei ist das Album ziemlich gut produziert, finde ich, oder ziemlich toll produziert, das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt sehr viel Abwechslung auf diesem Album, auch wegen der Interludes, die immer wieder eingestreut werden. Sehr cool, tolle Synthes. Und auch die Offset-Gitarre, die hier offensichtlich gespielt wird, gefällt mir sehr, wie sie so durch den Spring-Reverb gespielt wird. Wahrscheinlich Fender, schätze ich mal. Tolle Harmonien. Die Musik ist sehr 70s-like, mal wieder. Das ist dann jetzt wohl doch der heiße Krams. In diesem Fall ärgert mich das aber mal wieder eher nicht. In diesem Fall mag ich es trotzdem hören. Ja, tatsächlich trotz, nicht wegen. Ich muss mich mit diesem Trend wohl abfinden, so ein bisschen. Aber da muss sich der Trend eben auch mit meinem Geschimpfe abfinden, so ist das eben. In diesem Fall muss ich aber gar nicht schimpfen, denn das Album mag ich. Sehr hübsche Mischung aus Indie und R&B, weil eben auch immer so ein bisschen diese Indie-Gitarre so ein bisschen reinspielt, immer mal wieder. Ja, also ich war durchaus angetan von diesem Album.
Sehr schön. Da kann ich mich in diesem Fall auch nur anschließen. Ja, was für eine Stimme. Also was für Rhythmen, was für Stimmung. Ich kann fast nur wiederholen, was wir schon gehört haben. Der Bass ist großartig, das Schlagzeug ist großartig. Dadurch sind auch die Rhythmen großartig und zum Teil gar nicht so leicht zu verfolgen. Also mit Sicherheit sind sie wesentlich schwieriger zu spielen als zu hören, aber selbst das Hören ist manchmal anspruchsvoll. Die Sängerin Naomi Seinfeld ist unglaublich gut. Die hat eine Dynamik und eine, also Nuancenreichheit, die man wirklich selten hört und die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Insofern ist das ein Album, was es mindestens mal auf die Longlist für die Alben des Jahres für mich bringt, weil das gleichzeitig auch noch so viel Spaß macht. Also dass man seine Trauer, eine lebensgefährdende Diagnose, den Tod eines geliebten Tieres verarbeiten kann und dabei aber so viel Lebendigkeit versprühen kann, ist wirklich ein kleines Kunstwerk. Dieses Album ist ein kleines Kunstwerk. Ich hab sehr viel Spaß gehabt, kann das Ganze nur empfehlen und für mich spielt das oben mit. Das heißt, was heißt das für die Bewertung?
Ja, also ich schließe mich in großen Teilen an und war auch sehr angetan und gebe auch diesem Album ein Rent. Ob es bei den Alben des Jahres dabei sein wird, mal sehen.
Ich gebe in diesem Fall ein Rent. Das war, weiß ich nicht, großartig. Ich habe mich natürlich gleichzeitig auch unheimlich gefreut, mal wieder richtig guten und modernen R&B zu hören. Es stimmt, ich hatte auch öfter mal die 70er im Ohr. Aber es klingt nicht, als käme aus den 70ern, sondern es klingt, als habe man die 70er mindestens mal stark modernisiert. Das heißt, Mood Valiant von Hiatus Coyote hat ein Rent bekommen von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
Und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem. Wir kommen zu der Band Darkside und wir kommen zu dem Album Spiral. Darkside ist ein Projekt der elektronischen Musiker oder der Musiker Nicholas Jarr und dem Brooklyner Multiinstrumentalisten Dave Harrington. Die Musik, die sie beiden machen, ist so eine Mischung aus Electronica, Experimental, Downtempo und Ambient. Und Spiral ist das zweite Album dieses Duos. Ist ja auch nicht das erste Duo, was sich so zusammenfindet. Also, es gibt ja so einige elektronische MusikerInnen, die sich zusammengefunden haben. Es ist eigentlich immer ganz gut. Und so ist es eigentlich auch in diesem Fall. Und Dave Harrington hat zu diesem Album gesagt, es fühlte sich an, als wäre es an der Zeit, musikalische Dinge zu tun, die wir alleine nie tun würden. Das ist auch schon mal eine Aussage. Und Nicholas Jarr fügte hinzu, Wir konnten es kaum erwarten, wieder zusammen zu jammen. Naja, und so entstand dieses Album bereits im Jahre 2018. Es dauerte dann aber doch weitere 1,5 Jahre, bis das Album dann fertiggestellt und veröffentlicht werden konnte. Also das hat sich dann alles noch ein bisschen gezogen, wahrscheinlich auch wegen dieses Covid-19, von dem immer alle reden. Frau Eichler.
Es war ein wenig schwer, nach den ersten beiden Alben Dark Side nicht ein wenig, ich möchte nicht sagen deprimierend, aber zumindest ein wenig zu zurückhaltend zu finden für mich. Ich fand es merkwürdig, dass dieses Album gleichzeitig so eine wilde, originelle Mischung an Genres bedient. Du hattest es schon erwähnt, Elektronik, Experimental. Ich las auch noch von Art Rock und Folk, die da eingeflossen sind. Und damit ja auch an einer gewissen Grenze von Avantgarde herantänzelt, neue Wege gehen will. Dann aber doch ein bisschen ängstlich und zurückhaltend bleibt, war mein Eindruck. Das hört sich an, als trauten sie sich nicht, alles zu realisieren, was sie vorhatten. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle richtig liege. Vielleicht war das nur mein Eindruck. Es wurde immer ein bisschen hier gedreht, ein bisschen da gedreht. Und das klingt alles oft gut, aber es klingt auch nicht nach dem nächsten großen Wurf. Das, vielleicht war das für mich einfach nur eine kleine Dissonanz zwischen diesen Genres und dem Bereich, in dem sie sich tummeln, der Neues wagen will und der Tatsache, dass sie dann da aber auch einfach bleiben und nicht drüber hinweg hüpfen. Und es ist ja auch an vielen Stellen sehr trippy und psychedelisch und möchte avantgardistisch sein. Ja, aber es bleibt ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurück, war mein Eindruck. Was allerdings sehr interessant war, war die Gitarre. Und ich muss hier einmal die einschlägigen Journalisten zitieren, denn das ist einer der besten Sätze, die ich jemals in einem Review gelesen habe. Und genauso kamen mir diese Gitarren-Soli vor, die hier und da auf diesem Album zu finden sind von Haddington. Und zwar schreibt der Musikexpress, sie klingen wie ein beschwipster Singvogel, der die Reste von der Gartenparty-Bowle aufgesüffelt hat und sich nun an Bachs brandenburgischen Konzerten versucht. Genau so klang das und das machte richtig Spaß. Also ich kann mir vorstellen, dass Gitarristen an diesem Album sehr viel mehr Spaß hatten als ich. Trotzdem war es auf gar keinen Fall schlecht, es ist ein super Album. Mein Gefühl war nur, an vielen Stellen irgendwie haben sie sich gebremst oder vielleicht hat der Produzent sie, ich weiß es nicht. Irgendetwas schien sie gebremst zu haben, ein bisschen mehr noch draus zu machen.
Ja, und zack wurde es wieder ruhiger erstmal, ne? Also, und ich dachte, huch, was denn jetzt wieder los? 52 Minuten ist dieses Album kurz. Synthes und Rhythmen, andere Rhythmen, elektronische Rhythmen. Narrow Road hört sich ja fast schon an wie so ein gregorianischer Gesang, der aus Versehen mit den Rhythmen der Neuzeit zusammengewürfelt wurde irgendwie. Da ist eine Menge Klicker, Klacker und Klocker drin. Und mir fiel natürlich sofort All-J ein. Auf der Stelle. Nee, es fiel mir natürlich nicht sofort ein. Die Wahrheit ist, ich habe geguckt, an wen erinnert mich das? An wen erinnert mich das? Ich weiß genau, an wen mich das erinnert. Und dann habe ich natürlich eins gemacht. Ich habe feuilletöne.de eingegeben und habe geguckt, warte mal, 2017. Ich weiß, wir haben diese Band besprochen. Wie hieß sie denn noch? Und dann fiel mir, wie ich schon gerade sagte, sofort All-J ein. Also ich wusste, was ich suche, aber ich habe den Namen vergessen. Aber das ist die Referenz, die mir sofort eingefallen ist. Aber hier ist es ein bisschen elektronischer, vielleicht ein bisschen weniger Indie, mehr Klicker, Klacker, ein bisschen mehr Psychedelic. Mit Samples arbeiten ja beide. Lawmaker erinnert fast ein bisschen an Human Behavior von Björk. Sehr schön und abwechslungsreich, sehr eigen und doch wiedererkennbar. Sehr schönes Album, voller Ideen und musikalische Einfälle. Hat mir sehr gut gefallen. Die Stimme erinnert zum Teil an Roger Waters von Pink Floyd, so an einigen Songs. Ja, die haben im Grunde genommen, was haben die gemacht? Die haben so ein bisschen Pink Floyd, Björk, All-J, vielleicht noch Bon Iver oder weiß ich nicht was. Und noch ein paar andere in den Shaker gepackt, haben alles so ein bisschen ordentlich geschüttelt. Und was dann dabei rausgekommen ist, ist eben genau dieses Album hier. Und wer auch immer da von den beiden singt, das weiß ich immer gar nicht. Ich mag auf jeden Fall die Stimme. Manchmal ruhig, tief und eindringlich, wie fast schon wie Matt Berninger. Dann manchmal so ein bisschen neben der Spur und so ein bisschen schräg wie Roger Waters. Und manchmal so Falsettgesang wie Joe Newman von All-J eben. Und es ist mal wieder ein Beweis dafür, was diese elektronische Musik, in diesem Fall angereichert mit Gitarren, Kunst so kann. Das ist ein tolles Album, das kann was. Das ist natürlich auch wieder genau mein Ballpark. Also sehr überraschend, dass ich das cool finde. Da sind sehr viele Dinge drin, die ich mag. Diese Mischung aus Indie und Electronic ist eben einfach das, was ich liebe, das fängt schon damals bei Joy Division und New Order und meinetwegen ein bisschen The Cure an, so Synthies gemischt mit Indie, fand ich schon immer fancy, fand ich schon immer cool. Naja, und all die von mir eben genannten Referenzen finde ich ja an sich auch schon cool und toll. Insofern kann da ja auch nicht mehr viel schief gehen. Und wenn dann das auf einem Album alles so zusammenkommt, ja, dann kann das natürlich auch nur gut enden. Und so ist es dann natürlich auch. Es wird im Laufe des Albums, finde ich jedenfalls, immer Pink Floydiger. Liberty Bell könnte fast schon auf der Metal drauf sein von Pink Floyd. Sehr lustig. Und dann immer wieder dieses herrliche Geklimper und Geklapper und Geklicker und Geklocker und Geklingel und Gedingel. Das gefällt mir einfach. Da habe ich einfach Spaß dran. Da werden herrliche Samples hier verwandt. Und dann dachte ich, ja, was ist denn das jetzt? Ein Gitarrensolo? Ist denn das erlaubt? Ich meine, im Jahr 2021, geht das überhaupt? Ist das nicht eigentlich verboten? Und da muss man natürlich sagen, ja, natürlich. Wenn es so schön eingebunden ist, wie zum Beispiel bei Only Young, ja, also dem letzten Song auf dem Album, ja, dann ist das natürlich erlaubt. Selbstverständlich ist das erlaubt. Fertig. Also dieses Album hat wirklich vieles von dem, was ich richtig gerne mag. Und ich habe dieses Album richtig gefeiert. Und das könnte tatsächlich im Gegensatz zu dir bei mir eine durchaus tragende Rolle bei den Alben des Jahres spielen. So, und jetzt müssen wir dieses Album natürlich auch noch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, weil auch dieses Album ist im Jahre 2021 erschienen. Und ich ahne schon, was bei Frau Eichler dabei rauskommt.
Ja, ein Läuft. Das ist einfach ein Läuft.
Ja, das ist natürlich ein Rennt, selbstverständlich, und nichts anderes. Das hat man sich wahrscheinlich auch schon gedacht, ist auch nicht so überraschend. Also, wir haben gehört Spiral von der Band Darkside und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
Wir wenden uns für unser letztes Segment dem Wein zu.
Ganz Frau Eichler, sind Sie auch schon so aufgeregt wie ich?
Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Wein, außer es gibt manche, die ich mag und manche, die ich nicht mag. Und
ja, das reicht doch.
Das sein mögen, das ist schon mal gut.
Das sage ich gleich nochmal ein paar Sachen.
Sehr gut. Für die Fachbegriffe ist Herr Martinsen zuständig. Nee. Ich werde fleißig nicken, was natürlich auf einem Podcast immer sehr gut funktioniert. Der erste Wein, den wir verkosten, ist ein Negrette. Negrette ist eine alte Rotweinsorte, die hauptsächlich in Südwestfrankreich in der Region zwischen Albi und Toulouse angebaut wird, also in etwa zwischen Bordeaux und dem Mittelmeer. Es handelt sich um einen Wein der Familie Arbeau. Die Rebstöcke sind etwa 25 Jahre alt und wachsen in Sand- und Kiesböden. Der Negrette kommt sonst vor allem in Cuvées vor. Er gehört damit zu einer sehr kleinen Anzahl von reinsortigen Negrette-Weinen, die es überhaupt am Markt gibt, weil er eben häufig eher gemischt wird. Der Wein ist im Stahltank vorgegoren und gereift. Er wurde mit einer leichten Filtration und einer geringen Schwefelung abgefüllt, habe ich mir sagen lassen. Ja. Was auch immer das heißt, wird uns Herr Martinsen mit Sicherheit erklären. Und ich bin sehr gespannt, denn das duftet hier vom Glas aus schon die ganze Sendung lang.
Ja, also zunächst einmal eine kleine Sache. Es handelt sich ja hier um einen Rotwein. Und 25 Jahre, das ist schon so ein bisschen ältere, also sind schon so ein bisschen ältere Reben. So ab 20 Jahren fangen die auch an, nicht mehr so ertragreich zu sein. Das ist aber nichts Schlimmes. Das ist eigentlich gut, weil dadurch, dass die 25 Jahre alt sind und oder eben über 20 Jahre alt sind, ist das zwar weniger Ertrag, aber wesentlich mehr, also Intensität. Also mehr Aromen und all solche Geschichten. Deswegen, desto älter so eine Rebe ist, desto besser ist das, obwohl die immer weniger abwerft. So. Und leider auch immer empfindlicher wird, muss man dazu sagen. Also das ist eben so der Stolz eines jeden Winzers, einer jeder Winzerin. Ne? Es gibt ja mittlerweile ganz viele tolle Frauen, die Weine herstellen. Da kommen wir auch noch zum Laufe dieser ganzen Sendung. Also wir werden sehr viele Frauen abfeiern, die für die Herstellung von Wein verantwortlich sind. Sehr viele coole, neue Sachen werden wir hier vorstellen. Und dieses hier ist auch eine coole Sache, weil es findet schon zum Beispiel mal keine Filtration vor der Abfüllung statt. Das ist eigentlich auch nicht so richtig normal, aber man kann das sehen. Wenn man den Wein betrachtet, das sind so kleine, so kleine Schwebstoffe kann man da sehen, so kleine Dingsies, die da so drin rumtüdeln sozusagen. So ein bisschen so wie so ein Whisky, der nicht gefiltert ist. So. Speaking of Whisky, interessanterweise haben wir hier ja gerade von Cuvée gesprochen. Ein Begriff, den es im Wein natürlich normalerweise gibt, der da auch vorherrscht. Ich höre aber immer öfter, den Begriff Blend statt des Begriffes Cuvée. Und da bin ich doch schon sehr erstaunt und auch ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Also wenn der Whisky es schon schafft, in den Wein vorzudringen, dann ist irgendwas falsch eigentlich. Also das zeigt auch wirklich, wie overhyped dieser Unsinn mittlerweile ist. Also das kann echt nicht sein. Also das gefällt mir überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Die sollen mal schön bei ihren Begriffen bleiben. Und nicht bloß, weil jetzt ein Getränk komplett im Orbit abgegangen ist da irgendwie. Denn wir wollen es nicht verheimlichen. Einer der Gründe, warum wir jetzt auch erstmal Wein verkosten, ist, dass der Whisky mittlerweile einfach also ist ja fast nicht mehr leistbar. Das ist ja unglaublich, was du mittlerweile für einen normalen Whisky bezahlen musst. Das geht ja gar nicht mehr. Wenn man sich mal überlegt, dass ein Wein, wenn du dafür 50 Euro ausgibst, das ist wirklich richtig großer Wein. 50 Euro ist für einen Whisky mittlerweile nichts mehr. Also da hört der Spaß bei mir irgendwann auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also einer der Gründe ist auf jeden Fall bei mir der gewesen, wo er sich gesagt hat, nee, also ganz ehrlich, das steht in keinem Verhältnis mehr. Irgendwann ist auch mal gut. Nun, wie dem auch immer sei, wir wollen jetzt aber zum Wein ein bisschen mehr machen und uns erstmal auch bis auf Weiteres mit Wein beschäftigen. Interessant ist, dass Weine nicht nur, was den Begriff Blend angeht jetzt, dass der so Einzug erhalten hat, sondern dass immer mehr Weine ja auch so im Barrik ausgebaut werden, teilweise ja auch in gebrauchten Fässern und all solche Geschichten. Da ist nicht jeder und jede Freund von, kann ich verstehen. Ich bin da ein sehr großer Freund von. Ich finde das sehr schön, weil dadurch wird das Ganze ein bisschen weicher und runder. Und ich finde ja, so eine Schippe Vanille kann ja nie schaden. Ne? Also das ist ja, also wenn so ein gebrauchtes Weinfass sozusagen dabei ist, ist ja klar, dann sind die Tannine natürlich fast alle raus oder sind auf jeden Fall sehr viel weniger. Und dafür kommen dann diese ganzen schönen Sachen da rein, ne? So wie Vanille, wie wir das so kennen. Da haben wir natürlich einen Vorteil als Single-Malt-Menschen sozusagen, die wir ja immer noch sind. Und wir kommen ja jetzt quasi als Single-Malt-Menschen in die Weinwelt. So. Und ich glaube, einer der Vorteile, die wir haben, ist, dass wir uns wesentlich länger mit der Nase beschäftigen werden, als Weinmenschen das gemeinhin tun, glaube ich. Zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass ich mittlerweile Weine wesentlich besser zu schätzen weiß, als damals, als ich noch viel regelmäßiger Wein getrunken habe. Weil damals war meine Nase noch nicht so trainiert. Also ich habe festgestellt, als ich diesen hier, und da gibt es gleich das nächste Lob, den Negrette hier von der Familie Arbeau probiert habe. Und zwar habe ich den schon am Donnerstag probiert. Das heißt, eigentlich würde man davon ausgehen, das hält er nicht durch. Hält er aber durch. Weil erstens, Schraubverschluss, hervorragend. Ich bin ein großer Fan von Schraubverschluss. Nicht nur bei Wein. Weil dieser Korken eigentlich, das ist eigentlich Blödsinn. Der macht eigentlich nur Ärger. Hör mal ganz ehrlich, es ist wirklich so. Also insofern, Schraubverschluss, den kannst du verschließen. Du kannst natürlich nicht verhindern, dass der Wein oxidiert, ein bisschen oxidiert er natürlich. Aber dieser hier ist so cool. Was man nicht machen darf, man darf natürlich nicht die Flasche rausnehmen aus dem Kühlschrank und stehen lassen. Das geht nicht. Also wenn man aber nur, so wie ich das am Donnerstag gemacht hatte, nur ein Viertel davon wegnimmt oder irgendwie so oder wie viel das auch immer waren, so ein geringer Teil davon und die Flasche dann wieder in den Kühlschrank stellt und die da auch lässt, und beim nächsten Glas wieder die Flasche nimmt, ein Glas eingießt und die wieder in den Kühlschrank, dann hält die auch noch bis morgen. Das kriegt die schon hin. Also das liegt natürlich auch an der Robustheit dieses Weines. Der hat eine sehr gesunde, aber tolle, sehr schön eingebundene Säure, kommen wir gleich drauf, die nicht böse ist, sondern ganz, ganz wunderbar eingebaut ist. Ich glaube, was für diesen Wein zutrifft, und da ist diese Familie Arbeau ganz weit vorne, das sind so Herkunftsweine. Landwein ist so ein Begriff, den man von früher noch kennt. Wo man die Weine hat man eigentlich nur da getrunken, wo man Urlaub macht. So. Und das gibt es heute oder gab es zwischenzeitlich gar nicht mehr so. Die waren so ein bisschen verrufen und so ein bisschen und hier und da. Stimmt aber gar nicht. Denn schön ist, dass dieser Wein ein Wein aus einer Gegend ist, der aus Trauben dieser Gegend gemacht wird. Und das ist eigentlich sehr, sehr cool. Und dass die gar nicht erst versuchen, irgendeinen mördergroßen Wein zu machen. Sondern sagen, nö, lass mal gut sein. Wir machen hier was Ehrliches, Anständiges, Gutes, was irgendwie Bock macht, wo man Spaß hat, wo man Lust hat. Und ich glaube, das kann ich vorwegnehmen, das ist hier gelungen, weil ich habe ja schon am Donnerstag ein bisschen vorgekostet sozusagen. Ich bin sehr begeistert. Und was ihr unbedingt machen müsst, auch bei diesem Wein gerade, ist, spielt mal mit den Temperaturen. Das heißt also, nehmt mal, wenn ihr die Flasche im Kühlschrank hattet und ihr das Glas den Wein ins Glas füllt, dann riecht ihr am Anfang, wenn er noch ganz kalt ist oder relativ kalt ist, total knackige, frische Säure, richtig frischer, knackiger Wein. So. Und desto wärmer der wird, desto runder, weicher und gutmütiger wird er. Was ganz spannend ist. Die meisten Rotweine werden übrigens zu warm getrunken. Ne? Also Zimmertemperatur ist Quatsch. Meistens. Das ist totaler Blödsinn. Die sollen nicht so warm, sollen die gar nicht werden. Zimmertemperatur hat man deswegen früher gesagt, weil früher die Räume kälter waren. Daher kommt das auch. Also heute haben wir in den Räumen über 20 Grad meistens. Das ist viel zu viel für den Rotwein eigentlich. Mal so nebenbei. Nun gut. Also wir haben hier kein, ich bleib mal bei Cuvée, ne? Mir kein Cuvée Blend. Also ich sag mal, also Leute. Gibt's doch nicht. Wir haben ja also hier kein Cuvée. Wir haben eine sehr dunkle Farbe. Der Wein ist krass dunkel.
Das gefällt mir sehr gut.
Das Beste an diesem Wein ist, der kostet um die 10 Euro. 10 Euro. Ja, das ist Euro.
Echt Wahnsinn. Ja.
Just saying. Für naturnahen Wein. Also Wahnsinn. Verriechen wir mal. Also das ist kein Bernstein.
Nee, das ist nur wirklich nicht.
Nee, was ist denn das? Das ist, keine Ahnung, von der Farbe her Marmelade so.
Ja.
Ja. Ja. Tolle eingebundene Säure. Aber keine böse Säure. Die so eine richtig schöne Sauerkirsche, die aber schon reif ist. So ein bisschen Holz, finde ich. So ein bisschen Eiche.
Ja.
For some reason. Das sind wahrscheinlich die Tannine, die da noch drin sind. Also stark, wirklich schönes Tannin.
Ich finde es ziemlich würzig, ehrlich gesagt. Aber auch sehr so nach reifen Früchten süß. Ja. Also wirklich ist es schon fast scharf, ne, die Öse.
Da ist eine Pfeffrigkeit drin, oder?
Ja, genau.
Ich bin nur noch nicht sicher, weißer oder schwarzer Pfeffer, aber ich glaube eher weiß. Und was, der hat sowas Fleischiges oder sowas Fleischgewürziges. So Grillgewürze oder sowas. Ein Unterschied ist übrigens auch noch beim Wein, den darf man, also da ist nicht wie beim Whisky, soll man den ja nicht im Glas bewegen, also bewegen schon, aber nicht schütteln, so. Ne? Wie der gute Rifey immer so schön sagt, aus Schottland, ne? Der Whisky-Papst sozusagen, no shaky shaky, im besten Schottisch, ne? Also im besten schottischem Englisch, no shaky shaky, beim Wein eine Menge shaky shaky. Also shaky shaky galore, weil der hat ja wesentlich weniger Alkohol und Alkohol ist ein Geschmacksträger und das ist beim Whisky natürlich nicht angesagt, gerade wenn du so eine Fassstärke hast oder so, dann schleuderst du eigentlich nur den Alkohol in deine Nase. In diesem Fall darf man das natürlich und soll man das auch. Also das ist in diesem Fall durchaus angebracht. Was noch zu sagen ist, dieser Wein braucht ein bisschen Zeit. Also den kann man ruhig so 1-2 Stunden vorher ins Glas gießen. Aber der ist sehr dicht, finde ich.
Das stimmt, ja.
Sehr robust.
Ja, sehr robust und irgendwie erdig, finde ich jetzt. Passt schön zusammen mit der Süße, also.
Ja, ne? Interessant, dieses süßwürzige, robuste. Also das ist jetzt kein so ein feingliedriger Wein. Das bestimmt nicht. Das ist aber auch kein schwerer Wein. Der ist halt nicht schwer, aber unheimlich dicht, robust. Hast du eigentlich einen Lieblingswein, oder?
Nee, nicht wirklich. Nee. Ja, wenn ich einen mag, dann vergesse ich mit der Zeit, weil ich so selten Wein trinke, vergesse ich mit der Zeit, welcher das nochmal war und dann nehme ich einen anderen und entweder der schmeckt auch oder nicht.
Okay.
Oder jemand bringt einen mit und der ist lecker und dann versuche ich mir den zu merken, aber wenn ich dann Monate später wieder im Supermarkt bin, habe ich vergessen, welcher das war.
Ja, das mit dem Supermarkt, das lassen wir zukünftig mal.
Ja, genau, das kommt dazu, also wird ja auch nicht besser.
Da gibt es dann auch mal durchaus auch ein paar gute, aber normalerweise sollte man das nicht tun. Also, wir können es ja vielleicht an dieser Stelle auch ruhig sagen, diesen hier habe ich gefunden bei Wein am Limit und das wiederum habe ich gefunden bei YouTube und Das wiederum habe ich deswegen gefunden, weil der Chef von Wein am Limit, Henrik Thoma, den kennen viele von euch bestimmt noch von Kochduell. Weiß nicht, kennt das jemand noch? Kochduell.
Ja, aber puh.
Das ist lange her, lief von 97 bis 2006. Der war da damals immer. Und dadurch bin ich irgendwie, hat der Algorithmus mich dahin gebracht und ich dachte, ach guck mal, den gibt es ja auch noch, lustig. Und der hat diese Weine empfohlen und ich dachte, er hatte den so in Erinnerung und dachte, heute, der ist doch eigentlich ganz cool gewesen, der hat auch nicht wenig Ahnung, der hat ja eigentlich immer ganz gute Sachen empfohlen und dachte so, ach, probier mal. Mal gucken, ob der Heini von Kochduell recht hat. Jetzt nicht mehr Kochduell, jetzt hat er ja seinen eigenen Laden, ne, Wein am Limit halt. Und der macht das ziemlich gut, finde ich, also so kann man Wein verkaufen, wie der das macht, finde ich gut. Ist in Hamburg. Sehr schön. Wollen wir mal probieren?
Mhm, sehr gerne.
Ja, ja dann, ich weiß nicht, was sagt man denn in Dings da in Frankreich schon wieder? Oh, Dings.
Santé.
Santé, okay. Ist das so?
Sage ich einfach mal.
Ja, ist gut. Dann machen wir das. Ja, dann na? Santé.
Santé. Erstaunlich. Hm. Erstaunlich. Wie sagt man, also fein dafür, dass der Geruch so stark und rund und erdig war.
Genau, sehr viel mehr Säure, aber eine tolle Säure, die ich unheimlich gerne mag, weil die nicht böse ist. Gar nicht. Sehr viel marmeladiger auf der Zunge, finde ich. Bisschen fruchtiger auch auf der Zunge, jetzt im Nachklang auch. Der ist erst ein ganz klein bisschen astringierend, dann aber das, was man beim Whisky Mouthwatering nennt, also so speichelanregend, finde ich total.
Mhm.
Überhaupt ein schöner Nachklang. Sehr schöner Nachklang. Gefällt mir gut. Und immer ist auch dieses Würzige wieder drin, finde ich. Dieses Grillige, so irgendwo im Hintergrund. Schön. Der macht Spaß, finde ich.
Ja, also ein sehr guter Start in die Weinphase der Feuilletöne. Also,
boah, gut.
Das ist wirklich Wahnsinn, wie dieser schwere, süße, würzige Geruch in dieses frische, wirklich, weiß ich nicht, so, hätte ich besser gesagt, bewegliche, aber das ist so viel lockerer im Mund als in der Nase.
Wahnsinn. Und der macht irre Spaß, finde ich. Mhm. Man hat Lust, den zu trinken. Das ist wirklich ein unglaublich guter Wein. Und wenn man jetzt mal überlegt, ist natürlich schlecht zu vergleichen, aber qualitativ, sagen wir mal, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Also vom wenn man das jetzt vergleicht, vom Standard her, was man da beim Whisky bezahlen muss, dann bist du aber auch schon wieder bei 40, 50 Euro. Im Verhältnis. Familie, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, tralalala, traditionell ausgebaut, nicht überkandidelt. Und dafür 10 Euro ist ja fast schon Wahnsinn. Das ist ja eigentlich schon fast.
Ja.
Ja. Das ist einer wirklich, wenn man Freunde zu Gast hat oder irgendwie so, den kannst du immer anbieten. Da machst du nie was Falsches mit. Und es gibt Dinger, die kosten im Supermarkt mehr als 10 Euro. Und die sind nicht besser, mit Sicherheit nicht. Und das ist eben das Schöne beim Wein, dass man da noch die Möglichkeit hat, so Sachen rauszufinden. So Sachen zu finden, die einfach gut sind und nicht so teuer sind einfach. Und das wird bis beim Single Malt fast unmöglich mittlerweile. Der Nachklang ist schön. Ist richtig schön fruchtig. Wird jetzt auch in der Nase ein bisschen fruchtiger dadurch? Ein bisschen marmeladiger, finde ich, wenn man ihn getrunken hat.
Ja. Das ist ja interessant jetzt so. Ich meine, das bleibt natürlich nicht so lange kleben wie der ein oder andere Single Malt mit seinem super langen Abgang, aber dafür kann man auch ein paar Schlücke mehr nehmen.
Erstens das Schlucke. Und ich finde, der hat jetzt auch was Pfeffriges auf der Zunge. So ein bisschen. Schön. Aber der hat dafür dieses schön saftige. Der hat so was Saftiges, jetzt wo diese speichelanregende, als wenn du in so eine Frucht reinbeißt. Voll gut. Toller Wein, finde ich.
Ja, gefällt mir auch sehr gut.
Also, ich glaube, wir haben bei Instagram die Frage gestellt, ob der Heini von Kochduell recht hatte. Das werden wir jetzt mal unter die Lupe nehmen, sozusagen. Also, bei dem Wein hat er definitiv recht. Ich gehe davon aus, dass er bei den anderen genauso recht hat. Der weiß schon, was er da tut. Also, ja, super. Also, gehet alle hin und kauft diesen Wein, weil wirklich, der ist super. Für das Geld vor allem. Da kannst du echt nichts falsch machen. Und versucht wirklich mal den, auch ruhig mal Rotwein kalt trinken. Warum nicht? Einfach mal probieren. Den kannst du ja immer noch nach dem ersten Schluck stehen lassen. Ist ja kein Problem.
Stehen lassen kann ich gut. Meinen Kaffee trinke ich auch fast immer kalt.
Siehst du? In diesem Fall ist es dann umgekehrt. Also das ist ganz spannend, wie der sich ändert. Von diesem knackigen, frischen, also sauerfruchtigen zu einem, und auch mineralisch. Der ist sehr viel mineralischer, wenn er kälter ist. Zu einem runden, marmeladigen, ich finde den Nachklang übrigens gar nicht so kurz, so nebenbei.
Nee, das nicht. Also im Vergleich zu einigen Whiskys kann man jetzt nicht vorstellen, dass es so lange noch im Mund bleibt, aber.
Ja, warte mal ab, wenn wir die aus den Fässern holen, dann schon, weil das Holz trägt eine Menge. Mhm. Gibt ja auch Weine, die durch die Fasslagerung so ein bisschen Rauchanteil haben. Ah. So ein Hauch, so ein bisschen schinkig und so Sachen. Mögen nicht alle, ich kann das auch verstehen. Also dieses Barriquism sozusagen, dass die jetzt alle neuerdings im Barrique ausgebaut werden, finden nicht alle cool. Das ist halt auch so ein Ding, was vielleicht eventuell sogar vom Whisky kommt. Wo die Weinmenschen festgestellt haben, wenn wir das in Fässer lagern, dann wird das A komplexer und B gibt es ein bisschen Vanille. Kann ja nie schaden, so nach dem Motto. Sag ich natürlich, als jemand, der vom Single Malt jetzt zurück zum Wein kommt, finde ich auch, aber ich kann jeden und jede verstehen, die sagen, nee, lass mal. Ich will meinen Wein eigentlich lieber haben, wie er gehört, in Anführungszeichen gehört, was auch immer das ist. So, also, ja, das ist eine ganz, ganz positive Überraschung, finde ich, dieser Wein.
Tja, dann bleibt natürlich noch die Frage der Bewertung. Ich habe jetzt im Grunde noch gar keine Skala.
Nee, kann man ja auch nicht haben.
Die beginne ich nun.
Die es nicht wissen und jetzt vielleicht neu hinzukommen, das muss man ja auch mal erklären. Ne? Wir werden natürlich auch einige Single-Malt-Menschen verlieren. Hm. Das ist ja immer so. Das kennen wir ja auch nicht anders. Ich meine, was haben wir schon für Diskos leer gespielt? Das können wir richtig gut. Aber bleibt mal ruhig da. Geht mal diesen Weg ruhig mit uns. Das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Und für die, die es noch nicht wissen und jetzt dazugekommen sind, wir haben beim Wein oder beim Whisky, bei diesen ganzen Verkostungsdingsies, haben wir eine Skala von 1 bis 7. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, aber das führt dazu, durch diese ungerade Zahl, dass es einfacher ist, so ein bisschen zu sagen, ob der Wein uns eher gefällt oder eher nicht gefällt. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt also, 3 ist eher so, ja, und 4 ist schon, ja, so ungefähr. Ist ein bisschen einfacher zu verstehen, so als diese ganzen 100er Skala und Skalen oder was da alles gibt heutzutage. Und 20er und ach, so. 1 bis 7 ist gut. Also 1 wäre Fehlnoten, ne, zum Beispiel. Mhm. Genau, das wäre dann wirklich so, oh, all die 2 Euro. und da ist dieser nun wirklich weit von weg.
Auf jeden Fall. Also, aus dem Bauch heraus würde ich ja gleich eine 6 von 7 geben.
Das ist ein bisschen viel, finde ich. Aber gut, ist okay, kannst du ruhig machen. Also das vielleicht auch nochmal vorweg. Niemand, wirklich niemand, hat das Recht, anderen Leuten Geschmack abzusprechen. Oder wenn du den so magst, wenn du wirklich richtig begeistert bist, dann gib dem doch 6 Punkte. Warum denn nicht? Dann ist das halt ja, so.
Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so.
So, nämlich, weil. Und da gibt es auch Leute, die dir immer erzählen wollen, was in dem Wein drin ist, wie das riecht und was da alles so. Das ist alles Quatsch. Da ist genau das drin, was du riechst. Und das ist beim Single Malt nicht anders. Und das ist beim Wein nicht anders. Also, cool ist, was gefällt. Ganz einfach. Also, ich finde, wenn man mal in Betracht zieht, dass der auch nur 10 Euro kostet, ne? Also, das ist ja wirklich, also, es ist ja unglaublich. Also. Dann würde ich sagen, unter diesem Aspekt wirklich, wirklich toller Wein. Kein großer Wein, aber ein toller Wein. Muss er auch nicht sein, will er auch gar nicht sein. Ich bin begeistert von diesem Wein. Richtig, 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 richtig gut. Deswegen kriegt er von mir auch 5 Punkte. Ganz einfach. Schon alleine wegen Familie, 10 Euro, tolle Qualität, toller Wein, macht Spaß. Da stimmen die Werte, da stimmt einfach alles. Ja, also in diesem Fall muss man sagen, der Heini hatte recht.
Sehr gut, der Heini hatte recht.
Und Henrik Thoma weiß schon, wie ich es meine. Sollte er das jetzt hören, also das ist natürlich ein bisschen mit zwinkerndem Auge. Ne? Das ist schon das richtig guter.
Das versteht sich. Also der Heini hatte recht und der Negret von der Familie Arbeau hat von uns einmal 5 Punkte von Herrn Martinsen und 6 Punkte von mir bekommen.
So ist es. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Musik und einen Wein.
So ist es. Wir hören Entendre von Nick Bertsch. Wir hören Schwarzfahren von Breezy. Und dann haben wir noch Children of Flint, Vijay Laya, Linda May Han, Oh und Tyshawn, sorry, meine Güte, dabei mit Uneasy. Wir bleiben für den Wein in der nächsten Woche auch bei der Familie Arbeau und werden einen Nôtre verkosten.
Ja.
Mit vielen O's. Ich werde noch herausfinden.
Vielleicht werden wir Trinklieder singen. Ich weiß noch nicht.
Das sehen wir dann, je nachdem, wie viel von der Flasche fließen darf während der Sendung.
Steht nämlich da drauf. Auf der Flasche. Mhm. Aber dazu nächstes Mal mehr.
Sehr gut. Was ich übrigens hervorragend finde bei Wein, ist, dass man auch die ganze Verabschiedung der Sendung lang noch einfach zu dem Glas greifen kann.
Ja, oder?
Sehr schön. Es fühlt sich an wie so ein, weiß ich nicht. Ja, Party.
Ne? Party mit den Feuilletönen. Nee, ja, wirklich, tatsächlich, ist so. Ja, weil es ist angenehm, dieses weniger Alkohol. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wie viel Alkohol hat er überhaupt? Wie viel Alkoholvolumenprozent? Das fehlt ja hier völlig.
Wäre natürlich schlau gewesen, jetzt nicht die Flasche unten stehen zu lassen. Hast du die gerade bei dir?
Nee. Natürlich nicht. Wie sich das für uns gehört. Ja, warte mal. Das kann nicht so schwer sein. So. Seien Sie live dabei, wie die Feuilletöne unter Beweis stellen, dass Sie mal wieder überhaupt nicht vorbereitet. So. Da ist der Negret. Ja. So, kriegen wir mal.
Ah, 12,5%.
Ja.
Ja,
das ist angenehm. Ja. Und so bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.